Hey Manu, hier Stefan. Weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass es einen Teufel gibt.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, Stefan. Da muss ich einmal mehr zurückfragen, was du unter dem Teufel verstehst. Vielleicht kann ich dir beipflichten in deinem Statement, aber vielleicht auch nicht.
Ja, also ich habe mir das so gedacht, Teufel so als personalisierter Gegenspieler Gottes, quasi wie James Bond Dr. No hat, hätte dann Gott einen Teufel, der bekämpft, was Gott will, der für das Schlechte verantwortlich ist, der uns zu Dingen treibt, die wir nicht tun sollten. Und natürlich glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, wie es jetzt zum Beispiel Tiere oder Menschen oder Bäume gibt. Aber ich meine auch, dass ich nicht glaube, dass es einen Teufel gibt im Sinne von, dass ich finde, dass das ein gutes Konzept ist, das etwas erklärt.
Gut, aber da könnte ich dir jetzt vorwerfen, dass du eigentlich direkt der Lebens- und Glaubenswelt widersprichst, die uns in der Bibel entgegenkommt. Und da müsstest du ja dich fragen lassen, welche Funktion hat denn die Rede von Teufel und von oder in neutestamentlich-paulinischer Sprache von Mächten und Gewalten, welche Funktion hat es denn gehabt? Oder würdest du die Berechtigung dieser Rede so oder so absprechen?
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt mit einer einzigen Antwort all das treffen kann, was in der Bibel gemeint sein könnte, wenn wir heute vom Teufel sprechen.
Fair enough.
Der Teufel ist jetzt nicht etwas, das wahnsinnig häufig vorkommt in der Bibel. Also wir kennen den Verwirrer aus dem Neuen Testament. Wir kennen sowas wie, also es wurde mindestens in der Tradition immer mit Teufel übersetzt, der Teufel als Wettpartner Gottes in der Hiobsgeschichte.
Ja, genau.
Dann der Teufel, der Jesus in der Wüste versuchen will. Und für mich sind das alles Bilder, um das, was nicht gut ist an unseren Intentionen, das, was nicht gut ist in der Welt, jemandem zuzuschreiben, der auf jeden Fall nicht Gott ist.
Ja. Also es gibt ja auch viele Exegeten, alttestamentliche Gelehrte, die durchaus behaupten, dass die Glaubenswelt, die uns da im Alten Testament und auch im Neuen Testament entgegenkommt, wesentlich dualistischer ist, als sie vielleicht in der Kirchengeschichte später sich dann entwickelt hat. Also dass man sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament eben durchaus mit, ich sage jetzt mal, wieder göttlichen Mächten gerechnet hat, auch wenn ich dir beipflichten würde, die Rede von Satan und vom Teufel ist nicht sehr prominent im Alten Testament, ganz sicher nicht. Also das sind einige wenige Stellen, die darauf Bezug nehmen. Aber wir finden eigentlich auf ganz weiten Strecken des Alten Testaments finden wir so diese Überzeugung oder diesen Glauben, dass es eben wieder göttliche Mächte, Chaosmächte gibt. Es gibt auch ganze Schöpfungsauffassungen, die die Schöpfung eigentlich nicht als Erschaffung aus dem Nichts verstehen, sondern quasi als ein Abbringen des Guten aus den Chaosmächten heraus. Also da hat man sehr stark in solchen Kategorien gedacht.
Ja, und gleichzeitig scheint es aber auch immer eine Gegenstimme zu geben, die dieses Chaos, die Verwüstung, das Schreckliche Gott selbst zuschreibt. Um ein paar Beispiele zu nennen, Turmbau zu Babel. Das ist eine Geschichte, wie kommt es, dass wir Menschen nicht alle dieselbe Sprache sprechen und uns gut verstehen? Es ist quasi die Hochmut des Menschen, die einen Turm bis in den Himmel bauen will und Gott verhindert das und lässt sie alle in fremden Sprachen sprechen. Oder ganz prominent die Arche Noah-Geschichte. Gott löscht alles Leben bis auf jeweils zwei Paare von jeder Tierrasse und Noahs Familie aus. Mhm. Das wäre dann auch Gottes Handeln. Israel nimmt das Land ein nach dem Auszug aus Ägypten und zerstört die Stadt Ai mitsamt Vieh und Frauen und Männern und Kindern, die darin leben. Also ein Genozid, ein ganz krasser Genozid, der dort passiert und der Gottes Wirken zugeschrieben wird. Ich könnte auch weitermachen jetzt.
Ja, aber was willst du damit jetzt sagen? Also verstehst du das jetzt als Gegengeschichte, dass man dann versucht hat, das Böse eben doch noch einmal irgendwie Gott unterzujubeln oder Gott zuzuschreiben, womit sich dann diese Rede von den bösen Mächten erledigt hat? Oder
also ich glaube nur, genauso wie wir zum Beispiel in der Bibel Texte finden, die das Königtum gut finden und Texte finden, die das Königtum schlecht finden, finden wir in der Bibel Texte, die mit einer personifizierten, real existierenden Gegenmacht Gottes rechnen und einer solchen, die sagen würde, nein, alles ist letztendlich Gott unterstellt und Gott regiert über alles, was ist. Und dann kann es unterschiedlich gebraucht werden. Entweder er verursacht selbst die Katastrophe, weil er irgendein pädagogisches Ziel hat, irgendeinen höheren Wert anstrebt, oder es könnte auch sein, dass er den Teufel, wenn man so will, also wenn man es jetzt so übersetzt, einsetzt, um dieses oder jenes zu tun.
Ja, also da wäre ich mit dir einig. Es gibt sicher verschiedene Konzepte vom Bösen, vom personifizierten Bösen oder von gottfeindlichen Mächten in den biblischen Überlieferungen. Bei Paulus hast du das sehr prominent, aber dann auch wieder, dass er vielleicht beides sagen will. Einerseits die Herrschaft Gottes über allen Mächten oder allem, was überhaupt denkbar ist, der ganzen geschaffenen Ordnung, aber andererseits auch die ganz selbstverständliche Voraussetzung, dass sich das menschliche Leben und auch die christliche Existenz quasi in einem Machtkampf befindet, dass Mächte und Gewalten, die Rede von Mächten und Gewalten ist ja sehr prominent in vielen Paulusbriefen, dass Christen quasi mit diesen Mächten und Gewalten zu tun haben und sich die christliche Existenz im Gegenüber oder sogar im Kampf mit diesen Mächten befindet. Nur
da würde ich halt schon sagen, dass er da wahrscheinlich an sehr viel konkretere Dinge denkt als an irgendeine transzendente Gegenspielerfigur Gottes, die man Teufel nennen könnte.
Ja.
Also wer da der Feind ist und wer die Mächte und Gewalten sind, scheint mir jetzt aus einem historischen Bezug ziemlich klar zu sein. Mhm. Das ist der Statthalter, das ist Rom.
Ja, und da gibt's gute Ansätze, das auch zu verstehen. Jetzt Walter Wink zum Beispiel, der diese Rede von Mächten und Gewalten aufgegriffen hat und versucht hat zu zeigen, dass da auch sehr eben weltliche Systeme oft damit gemeint sind, auch bei Paulus. Ich finde es aber doch interessant, so auch als Gegengewicht jetzt zur These, es gibt den Teufel nicht. Ich finde es interessant, dass es in neuerer Zeit oder jetzt in den letzten 100 Jahren doch einige Theologen aus ganz verschiedener Richtung gegeben hat, die sich sehr stark gemacht haben dafür, die Rede von Mächten und Gewalten wieder zu rehabilitieren. Und gerade im Zuge des Zweiten Weltkriegs, Nachkriegszeit oder auch in der Zeit des Krieges schon, da sind doch dann viele Theologen aufgesprungen auf diese Rede vom Dämonischen und so. Und da wurde das wieder irgendwo wieder aktuell, weil man vielleicht auch so erschüttert war von dieser Fratze des Bösen, die sich da mitten im gesellschaftlichen und politischen Leben gezeigt hat.
Ich glaube, jetzt kommen wir langsam an den Kern, also warum mich die Frage überhaupt interessiert hat. Oder? Es ging mir ja weniger darum, jetzt zu bestimmen, ob die irgendwie in der Spätantike Teufelsbilder hatten, wenn die biblische Texte geschrieben haben oder nicht. Das ist eine Sache. Aber das, was mich wirklich interessiert, ist, was trägt denn dieses Konzept eines Teufels aus, um sich selbst oder die eigene Gegenwart zu verstehen.
Ja.
Und da würde ich eben sagen, da ist das nur begrenzt hilfreich. Du hast jetzt gerade das schreckliche 20. Jahrhundert angesprochen mit wirklich politischen Gräueltaten, mit militärischen Gräueltaten.
Ja.
Und dass man dann vom Dämonischen spricht, dass man das als dämonisch bezeichnen will, das leuchtet ja erstmal ein.
Genau.
Jetzt ist aber die Frage, was ich damit tue. Also wenn ich jetzt damit qualifiziere und quasi sage, es ist etwas, das schrecklicher ist als das, was ich mir hätte ausdenken können.
Mhm.
Oder wenn ich sagen will, es ist unmenschlich, was da passiert, dann hat das rhetorisch bestimmt einen Sinn.
Mhm.
Wenn es aber darum geht, zu erklären, wie konnte es dazu kommen, dass so etwas Schreckliches passiert.
Mhm.
Das kannst du übrigens auch immer jetzt auf das eigene Leben übertragen. Also wenn ich mich frage, wie konnte es mir passieren, dass ich das und das getan habe oder das und das nicht getan habe, dann glaube ich, dann hilft uns dieses Konzept, diese Idee vom Teufel überhaupt nicht weiter, sogar ganz im Gegenteil.
Also ich habe jetzt so ein bisschen ich habe eine Vermutung, warum dir das so unsympathisch ist, ganz abgesehen davon, dass du wahrscheinlich überhaupt deine Probleme hast mit personalisierten Mächten oder dämonischen Entitäten zu rechnen oder so. Aber ich habe das Gefühl, so wie ich dich kenne, ist dir die Eigenverantwortung des Menschen immer sehr wichtig. Und du befürchtest wahrscheinlich, dass die Berufung auf einen Teufel dazu führen kann, dass man sich aus seiner Verantwortung stiehlt. Ich hätte jetzt hier aber nicht, also das wäre mir auch wichtig, da bin ich mit dir einig. Es gibt doch diese Geschichten von irgendwelchen auch einzelnen Gräueltaten dann unter dem Slogan «The devil made me do it» oder so. Der Teufel hat mich dazu verleitet und quasi man hat dann das Gefühl, man wäre da moralisch vom Haken, weil man sich auf eine Besessenheit hat berufen können oder so. Ich finde das auch hochproblematisch. Aber es gibt doch gerade jetzt, wir haben von Kriegen und den Gräueln des 20. Jahrhunderts gesprochen. Es gibt es auch in der kleineren Skala, in persönlichen Katastrophen oder Familienkatastrophen, wo Geschichten eine negative Dynamik annehmen, in einem Ausmaß, die einfach irgendwo die schwer erklärbar wird. Also das Dämonische ist doch auch als Kategorie dann eingeführt worden oder man hat darauf zurückgegriffen im Blick auf den Zweiten Weltkrieg, weil es einfach, ich finde, bis heute irgendwo unerklärlich ist, wie diese Todesmaschinerie mit diesen Ausmaßen, wie es dazu kommen konnte und wie ich sage jetzt mal, vorher rechtschaffene, unbefleckte Bürger sich da instrumentalisieren ließen. Ich finde es schon noch hilfreich, vom Dämonischen zu sprechen, in solchen Zusammenhängen, wo Systeme eine menschenverachtende, lebensvernichtende Qualität entwickeln, die man sich von Einzelleben her irgendwie nicht denken kann.
Also nochmal ganz, ganz unbenommen, ich finde es toll, wenn jemand als expressiver Ausdruck sagen will, das ist aber dämonisch. Dann habe ich kein Problem damit, das macht Sinn. Um damit zu sagen, ich bin fassungslos, was da passiert. Das verstehe ich.
Ja.
Aber gerade wenn du jetzt vom 20. Jahrhundert sprichst oder auch wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, dann kann ich mich unmöglich damit zufrieden geben, dass ich sage, das ist etwas Dämonisches, da ist etwas ganz Furchtbares passiert, das wir nicht unter Kontrolle hatten, sondern ich muss versuchen, das zu verstehen. Ich muss versuchen, das, was sinnlos erscheint, das, was wirklich zu krass scheint, zu verstehen, damit es nicht wieder passiert. Oder das ist nämlich die Schwäche an diesem Konzept mit dem Teufel. Wenn es dämonisch ist, im Sinne, dass ein Teufel etwas getan hätte, dass irgendeine finstere Macht uns verleitet hat zu, dann kann das immer wieder passieren. Das kann die immer wieder tun. Aber wenn ich verstehe, dass und das ist mir jetzt völlig bewusst, dass das vereinfacht ist, gell?
Mhm.
Aber wenn ich verstehe, dass eine Demütigung von Menschen unter prekären sozialen Umständen Menschen sehr empfänglich macht für solche Erlöser und Retterfiguren, die dann auftauchen können und dazu ganz bewusst auch Sündenböcke instrumentalisieren können, die man dann noch so gerne bereit ist zu opfern, dann kann ich doch als Zeitgenosse heute wachsam sein und sagen, passt mal auf, da wiederholt sich was ganz Ähnliches, zum Beispiel an der mexikanischen Grenze. Okay. Und ich muss dann noch nicht sagen, das ist dasselbe, sondern ich erkenne Strukturen, die uns schon einmal in die Irre geführt haben und die jetzt wieder kommen, und ich bin dann ein handlungsfähiger, rechenschaftsfähiger Mensch.
Ja, ich verstehe das, aber das kann man doch auch dann sagen, man kann das auch dann noch sagen und kann auch dann Vorsicht üben und hoffentlich lernen aus der Geschichte, wenn man doch festhält, dass die Intensität des Bösen und die Tiefe der Entmenschlichung, die in bestimmten geschichtlichen Ereignissen stattgefunden hat, mich nicht nur sprachlos zurücklässt, sondern eigentlich erklärungslos zurücklässt. Also ich beharre nur auf den Punkt, weil das ist für mich auch biografisch irgendwie verankert. Wir haben, als ich noch irgendwie, weiß auch nicht, 17 Jahre alt war oder so, haben wir als Schulklasse einen Ausflug gemacht, eine Projektwoche war das, nach Auschwitz. Und mich hat das immer irgendwie als Jugendlicher schon, hat mich das irgendwie auf eine unheimliche Art fasziniert, was da passiert ist. Es hat mich erschüttert, es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich habe da Bücher gelesen zu und so. Und dann wollte ich an der Projektwoche dabei sein, um das mal zu sehen da. Und ich bin irgendwo, bis heute habe ich das Gefühl, ich bin fast traumatisiert zurückgekommen von dieser Woche. Also es fällt mir jetzt schwer, darüber zu sprechen, weil mich das so sprachlos gemacht hat. Was da passiert ist, so die tiefe Entmenschlichung, die da stattgefunden hat, dieses absolut, das hat mich, ich kann mir das bis heute nicht erklären, und ich habe auch kein Buch gelesen, in dem mir irgendwie stimmig nachgewiesen wurde oder stimmig erklärt wurde, wie Menschen so weit kommen können und wie man, verstehst du, das ist so, auch gerade die Kombination mit der Bürgerlichkeit und Normalität des Alltags von Nazi-Schergen oder so, die dann zu Hause ihre Kinder und Familie begrüßen und untertags irgendwie in einem Labor mit Baby-Zwillingen experimentieren oder irgendwie solche, das hat sich mir wie eingeprägt, das ist ein Rätsel des Bösen für mich geblieben. Da hilft mir diese Kategorie des Dämonischen oder des Satanischen, hilft mir tatsächlich, um das irgendwie auf den Begriff zu bringen. Aber was heißt das,
du stellst dir dann vor, dass ein Teufel oder ein Satan irgendwas tut mit diesen Menschen?
Nein, ich stelle mir das nicht so vor oder nicht mehr so vor. Ich bin auch sehr vorsichtig im Blick auf Personalisierungen zu sagen, da ist jetzt irgendeine dämonische Macht dahinter. Aber es ist doch, für mich ist es ein Begriff, das Dämonische oder das Satanische ist für mich ein Begriff, der mein Unvermögen und meine Überwältigung mit dem Bösen eines Systems zum Ausdruck bringt.
Also so kann ich das super verstehen, oder? Wenn du einfach sagst, okay, das zeigt eine Grenze an von dem, was ich verstehe und erklären kann, dann finde ich das voll okay.
Und das
damit habe ich keine Mühe. Nur darf man da nicht dabei stehen bleiben und sagen, was wir jetzt bräuchten, wäre ein Exorzismus oder ein Gebet, sondern was es dann braucht, ist den Willen, das zu durchdringen und es trotzdem zu verstehen. Also es muss immer ein Wir-verstehen-es-noch-nicht sein. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Gerade, es ist ganz klar, wenn du die ganz großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts nimmst, dann sind wir fassungslos, und jeder, der jetzt versuchen würde, in 5 Minuten eine Erklärung zu geben, kann sich ja nur lächerlich machen damit. Das ist völlig klar. Aber wenn wir das auf die individuelle Ebene übertragen, dann gibt es doch auch diese Erfahrung, dass wir uns selbst als jemand begegnen, der Dinge tut, die wir von uns selbst nicht gedacht hätten und die wir nicht verstehen können und von denen wir nicht gedacht hätten, dass wir sie machen.
Ja.
So, und da finde ich schon, sind wir einiges weitergekommen, nämlich durch das, dass wir in einem ganz guten Sinne, meine ich das jetzt, gelernt haben, zwischen dem, was böse ist und dem, was krankhaft ist, zu unterscheiden.
Mhm.
Also Menschen können anderen Menschen Schaden zufügen und wirklich furchtbare Dinge tun, aber der Antrieb war nicht, jetzt etwas Böses um des bösen Willen quasi zu tun,
ja,
sondern das geht zurück auf einen psychischen Defekt zum Beispiel.
Okay. Okay.
Und dieser psychische Defekt kann sogar nochmal eine körperliche Ursache haben.
Ja.
Und da finde ich jetzt, das hilft doch weit mehr, jetzt zu verstehen, dass Max Vreni umgebracht hat, weil er krank war, als wenn ich mir jetzt irgendeine dämonische Gegenwelt denke, die irgendetwas mit Max getan hat. Und zwar nur schon deswegen, weil ich Max dann therapieren kann.
Mhm. Ja gut, also aber das kann es ja geben, aber das kann ja auch sein, dass der Max die Eva oder wie sie heißt umgebracht hat, weil er tatsächlich böse wurde, weil er Entscheidungen getroffen hat, die seinen Charakter korrumpieren, seine Menschlichkeit unterlaufen. Du würdest das ja jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Aber das ist alles eine Entwicklung, was du jetzt nennst.
Genau.
Und alles, was sich entwickelt, wäre irgendwo
erklärbar.
Behandelbar.
Behandelbar.
Ja, also das heißt ja nicht, dass der wieder ganz gesund wird, aber er kann sich bessern.
Ja, aber willst du jetzt die ganze Kategorie des Bösen in die Kategorie der Krankheit überführen? Also würdest du jetzt sagen, in Auschwitz, das sind kranke Menschen gewesen?
Nein. Das wäre jetzt aber der Kurzschluss. Der wäre mir zu einfach.
Okay.
Aber ich nehme jetzt quasi analog zu dem, was ich jetzt über ein Individuum gesagt habe, würde ich das jetzt gerne projizieren auf ein System und dann sagen, natürlich kann ich überwältigt von dem, was passiert ist, immer sagen, oh, das ist dämonisch, das ist teuflisch, das ist wahrhaft böse.
Ja.
Aber ich habe damit keine Chance, das zu verbessern oder zu ändern oder in Zukunft zu verhindern. Wenn ich das in Zukunft verändern, verbessern und verhindern möchte, dann muss ich versuchen, zu verstehen, was da passiert. Dann brauche ich zum Beispiel einen systemischen Blick auf das, was dort passiert ist. Weil es ja wirklich so ist, dass dort nicht einfach Monster standen, die monströse Dinge getan haben in ihrem Selbstbild, sondern sehr oft waren das Menschen, die einfach ihren Auftrag ausgeführt haben.
Ja. Aber
wir hätten das immer gerne, oder? Dass die so ganz anders sind als wir.
Ja.
Am besten hätten sie grüne Haut und ganz spitze Ohren und Hörner, die aus dem Kopf kommen. Weil dann könnten wir sagen, das ist was ganz anderes, als wir es sind. Aber was wir doch im Kleinen und gar nicht nur so klein erleben, ist, dass wir Menschen ständig fähig sind, Höllen zu produzieren, wo wir nicht irgendwo kulturell eingebunden sind. Also schon nur, was an subtiler und offener Gewalt in einer Rekrutenschule zum Beispiel passiert,
ja,
wo man einfach in einer Stück weit Parallelkultur ist.
Mhm.
Oder was da immer wieder für Geschichten passieren. Was passiert in Abu Ghraib zum Beispiel,
ja,
mit Folterszenen von Menschen, die haben die Schule besucht, die haben ein normales Leben gehabt vorher. Was die anrichten, wo sie nicht mehr quasi in einem kulturellen Rahmen sind, der für sie sorgt und für sie da ist.
Ja. Okay, also ich kann das nachvollziehen, aber für mich ist die Sache jetzt ein Stück weit wieder gekippt, weil du hast dich zuerst gewendet gegen die Rede vom Teufel oder von dämonischen Mächten unter Berufung auf die Verantwortlichkeit des Menschen. Du hast befürchtet, dass man sich dann aus der Verantwortung stiehlt, indem man sich auf höhere Mächte bezieht, auf böse Mächte bezieht. Aber was du jetzt gemacht hast, das unterläuft jetzt in meinem Verständnis dein Anliegen wieder, weil du diese Kategorie der Krankheit so stark machst. Und das ist ja, man könnte ja dann genauso sagen, ja, Krankheit ist auch ein Erklärungsversuch, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Also man muss doch dann auch festhalten können, dass nicht nur kranke Menschen Böses tun können. Also dass sie nicht nur unabsichtlich oder die Krankheit nimmt dann einfach.
Aber das ist doch der Punkt daran. Also das eine ist doch, wenn jemand etwas tut, weil er nicht anders kann, als das zu tun, was er tut,
ja,
dann hat das keinen Sinn, das moralisch zu bewerten. Dann ist das wie ein Naturereignis.
Ja, oder? Und das also, ist die krank. Das ist krank.
Genau, das würde krank. Ich sagen, ist krank. Oder?
Genau.
Und wir können auch nicht sagen, um gleich noch das andere Beispiel zu bringen, dass ein Tsunami böse ist. Das ergibt keinen Sinn, weil der Tsunami ist kein autonom handelndes Subjekt, der etwas tut. So.
Ja.
Jetzt, was ist überhaupt fähig, böse zu sein? Fähig, böse zu sein ist doch nur jemand, der sich intentional zu etwas Schlechtem entscheiden kann.
Ja.
Und das relativ frei tut.
Genau, relativ
so, frei. Und deswegen wollte ich das Kranke ausschließen.
Okay.
Und ich wollte auch das Ereignishafte, quasi, was man nicht steuern kann, ausschließen. Aber was jetzt bleibt, ist dieser Bereich, wo ich verantwortlich bin für etwas. Nämlich das, was ich steuern kann. Und da würde ich sagen, da ist diese Idee des Dämonischen oder des Teuflischen total schädlich, weil sie eine völlig der Eigenverantwortung zuwiderlaufende Denkfigur ist, die mich noch nicht mehr handlungsfähig macht.
Ja, aber also ich finde das jetzt hilfreich, dass du das nochmal erklärt hast, weil ich zuerst den Eindruck hatte, bei dir ist jetzt die Krankheit einfach anstelle des Dämonischen getreten quasi. Dann kann es genauso zur Entschuldigung zweckentfremdet werden, dass man sagt, die sind zwar nicht dämonisch beeinflusst, sie sind einfach krank gewesen. Nein, es gibt das Unheimliche sind ja die Fälle, wo jetzt eben außerhalb eines pathologischen Kontextes Menschen Entscheidungen treffen, die quasi grausame Konsequenzen zeitigen.
Du hast natürlich angefangen mit Bibel und Neuem Testament.
Ja.
Oder? Und da würde ich zum Beispiel sagen, die Geschichte, wo Jesus einem Typen die Dämonen austreibt und die fliehen dann in die Schweineherde und die rennen ins Wasser.
Ja.
Das wären jetzt Symptome, die dort beschrieben werden, wo wir heute von einer Krankheit sprechen würden. Vielleicht wäre das Epilepsie oder was auch immer.
Ja.
Und da meine ich schon, es gibt einen Teil dessen, was man früher auf dämonische Mächte zugeschrieben hat, wo wir heute wissen, das sind Krankheitsbilder und man kann das therapieren und teilweise sogar heilen. Das ist aber wirklich dieser eine Teil. Und dann gibt es einen anderen Teil, den man ganz lange nicht verstanden hat. Also warum blitzt es, warum gibt es hohe Wellen und so. Das können wir heute erklären.
Ja.
Und das, auch dem kommt nicht eine moralische Qualität zu von jemandem, der etwas mit einer Absicht tut. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Mhm. Und jetzt für diesen dritten Teil, also dass ich Dinge tue, die ich nicht tun möchte. Dafür brauche ich ein anderes Bild, also weder Krankheit noch es ist ein Ereignis, das passiert, aber eben auch nicht, es gibt irgendeinen bösen Teufel, der mich dazu treibt und verführt.
Mhm.
Sondern da brauche ich doch ein Bild, das in einer gewissen Selbstbescheidenheit sagt, dass ich noch nicht in allem das Bewusstsein habe, das ich haben möchte, dass ich noch nicht in allem mich so frei zur Welt und meiner Umwelt verhalte, wie ich mir das wünschen würde, und dass ich dort Grenzen habe, die ich menschlich im Moment noch habe und hoffe, dass ich sie bearbeiten und überwinden kann.
Ja, ja. Aber gerade hier könnte man ja die Rede von Mächten und Gewalten auf systemischer Ebene noch einmal bemühen, wenn man merkt, wie man in bestimmten Situationen eben verführt ist, quasi in lebensverneinenden Kräften nachzugeben und wie man dann doch eben in Situationen kommt, also es muss ja nicht Nazi-Deutschland sein, Auschwitz, whatever, man muss ja da nicht jetzt gerade als SS-Sturmtruppführer unterwegs sein oder so, aber in anderen Situationen merkt, ich bin als verantwortliche Person, als Individuum, bin ich Teil von Systemen, die eine ganz negative und menschenverachtende Dynamik entwickeln und muss mich jetzt zu diesem System auch verhalten und bin in Versuchung, da einfach nachzugeben und mitzumachen. Ja?
Aber ich würde dann nochmal sagen, was anderes als eine rhetorische Stilfigur ist dann das Dämonische oder der Teufel bei dir auch nicht.
Gut. Aber ich würde, okay, das wäre eine nächste Folge dann. Wir müssten uns, das wäre eine interessante Frage, wie man sich verhält zu den ganz vielen Kulturen und Menschen in unserer Zeit noch, die sehr selbstverständlich ein modernes, postmodernes Selbstbewusstsein inklusive Errungenschaften der Technik und so weiter mit einem ausdrücklichen Glauben an eine spirituelle Welt und an Mächte und Gewalten verbinden, und die sich das auch nicht so schnell einfach funktional wegerklären lassen wollen.
Bist du ein solcher Mensch?
Ja, ich bin zumindest noch vorsichtig damit, die Rede von Mächten und Gewalten völlig einfach in der Menschenwelt aufgehen zu lassen. Wir müssten mal auch über Phänomene sprechen, die eben einer solchen Interpretation entgegenstehen.
Das können wir gerne tun.
RefLab. Ja, ihr Lieben, das war unsere Folge zur Frage, gibt es den Teufel, oder zum Statement von Stefan, ich glaube nicht, dass es den Teufel gibt. Ihr habt gemerkt, dass sich auch bei mir noch gewisse Unsicherheiten gezeigt haben. Wir sind unterwegs, auch mit diesem Thema, und uns interessiert natürlich, was du davon hältst, was deine Erfahrungen oder deine Überzeugungen und Meinungen dazu sind. Du kannst dich beteiligen an unserem Gespräch, an diesen Themen. Du kannst das auf Facebook kommentieren. Du kannst auf RefLab Kommentare schreiben zu dieser Podcast-Folge. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dich nächstes Mal wieder dabei zu haben, wenn es heißt, ausgeglaubt, ich glaube nicht mehr das.